Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Ein zu hoher Cholesterinwert gilt als das Risiko für Gefäß- und Herzerkrankungen. Unser Körper stellt Cholesterin, also diese fettähnliche Substanz, eigenständig her, weil er sie zum Beispiel für die Verdauung, für die Bildung von Hormonen, für verschiedene Prozesse im Gehirn und für den Zellaufbau benötigt. Und wir selbst beeinflussen das Cholesterin durch unsere Ernährung und unseren Lebensstil. Warum es so wichtig ist, das Cholesterin im Körper auf einem gesunden Level zu halten, welche Folgen Entgleisungen haben und wie Cholesterin optimal eingestellt werden kann, darüber spreche ich mit Professor Georg Fröhlich. Er ist Facharzt für Kardiologie und Innere Medizin in der Herzklinik Luzern. Herr Professor Fröhlich, vielleicht können Sie einmal erklären, warum ist denn ein hoher Cholesterinwert so ungesund? Also worin besteht das Risiko?
Jetzt erstmal vielen Dank für die Einladung. Cholesterin ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns Kardiologen. Sie haben es schon erwähnt, dass Cholesterin nicht nur schlecht ist, sondern dass jede Körperzelle das auch benötigt. Aber wenn die Cholesterinwerte eben zu hoch sind, dann kann es dazu führen, dass sich Fettablagerungen in den Blutgefäßen bilden, in allen Blutgefäßen des Körpers. Und als Kardiologen interessieren uns natürlich vor allem die Herzkranzgefäße. Wenn hier zu viel Plaques abgelagert werden, dann kann es eben dazu kommen, dass diese einreißen, dass es zum Herzinfarkt kommt. Das Gleiche gilt auch für die hirnzuführenden Gefäße. Wenn hier Plaques sich aufbauen mit der Zeit, und da reden wir nicht über wenige Tage oder Wochen, sondern über viele Jahre, wenn der Cholesterinwert also über lange Zeit zu hoch ist, dann kann es auch an den hirnzuführenden Gefäßen zu Ablagerungen kommen, die können einreißen, es kann auch zu Schlaganfällen kommen. Also sowohl an den Herzkranzgefäßen steigt das Risiko für Herzinfarkte, als auch bei den Hirngefäßen für Schlaganfälle. Das Gleiche gilt auch für andere Blutgefäße im menschlichen Körper, allen voran in den Beingefäßen. Hier kann es auch dazu kommen, dass wenn es hier zu Verstopfungen, zu Verengungen kommt durch diese Cholesterinablagerungen, dass man dann eben Beschwerden hat beim Laufen, dass man diese sogenannte Schaufensterkrankheit entwickelt, wenn man eben geht, dass es zu krampfartigen Schmerzen kommt in den Beinen, sodass man dann stehen bleiben muss. Also insgesamt hat ein zu hoher Cholesterinwert, der über viele Jahre nicht kontrolliert wird, massive Auswirkungen, vor allem eben auf die Blutgefäße des Körpers.
Wenn Cholesterin untersucht wird, dann wird ja in der Regel das Gesamtcholesterin, das LDL-Cholesterin und das HDL-Cholesterin ermittelt. Welche Bedeutung haben denn diese verschiedenen Werte?
Also im Gesamtcholesterin sind unterschiedliche Blutfette bereits summiert. Das LDL-Cholesterin ist jenes, welches aus der Leber transportiert wird in die Peripherie. Und das LDL-Cholesterin wird gemeinhin auch als das böse Cholesterin bezeichnet, weil es eben zum Plaqueaufbau in der Peripherie, in den peripheren Gefäßen führt. Das HDL-Cholesterin hingegen, das ist jenes Cholesterin, das aus der Peripherie zur Leber transportiert wird. Also was eigentlich, wenn man so will, diese Plaques eher abbauen sollte. Und man hat über viele Jahre untersucht, ob, wenn man einen sehr hohen HDL-Cholesterinspiegel hat, also das gute Cholesterin sehr hoch ist, ob das kompensiert, wenn das böse Cholesterin, das LDL-Cholesterin, eben auch erhöht ist. Und man hat leider dann feststellen müssen, dass egal wie hoch das HDL-Cholesterin ist, am Ende des Tages leider nur das LDL-Cholesterin entscheidend ist. Auch eine Steigerung des HDL durch Medikamente hat das erhöhte kardiovaskuläre Risiko des LDL-Cholesterins nicht aufwiegen können. Somit ist von zentraler Bedeutung bei diesen Blutfettwerten immer das LDL-Cholesterin. Und deshalb reiten die Leitlinien und wir Kardiologen immer so sehr darauf herum, dass man eben das LDL-Cholesterin auf gute Werte einstellt. Ich möchte aber auch noch ganz gern auf einen neuen Parameter hier eingehen, das sogenannte Lipoprotein A. Das ist ein relativ neuer Blutfettwert, der aber auch ein eigenständiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie eben Herzinfarkte und Schlaganfälle darstellt. Momentan gibt es hier noch keine zielgerichtete Therapie dafür, aber es sind hier Therapien in Entwicklung und man wird sehen, ob man durch eine ganz gezielte Senkung Wirkung des Lipoprotein klein a hier noch einen zusätzlichen Nutzen erzielen kann, auch wenn man die anderen Cholesterinwerte, die wir gerade besprochen haben, wenn man die gut eingestellt hat.
Welche Cholesterinwerte gelten denn eigentlich als normal?
Also beim LDL-Cholesterinwert sagen wir immer, dass man so einen Zielwert von 3,0 Millimol pro Liter anstreben sollte bis 4 Millimol pro Liter. Allerdings ist das nicht ein statischer Wert, den wir anstreben, sondern der Zielwert des Cholesterins richtet sich danach, ob es bereits Schäden an den Herzgefäßen beispielsweise gibt, ob es Ablagerungen an den Blutgefäßen gibt oder nicht. Finden wir beispielsweise an der Halsschlagader schon Ablagerungen, Fettablagerungen, Verkalkungen, Cholesterinablagerungen, dann empfehlen wir dem Patienten nicht mehr einen LDL-Zielwert von 3,0 Millimol pro Liter, sondern sogar unter 1,4 Millimol pro Liter. Das Gleiche gilt auch für Patienten, die bereits Stents an den Herzkranzgefäßen erhalten haben, wo man mit einem Ballon bereits Verstopfungen aufweiten musste, oder Patienten, die bereits eine Bypass-Operation an den Herzkranzgefäßen durchführen haben lassen müssen, die einen Herzinfarkt hatten. Auch bei diesen Patienten muss das LDL-Cholesterin unter Werte von 1,4 Millimol pro Liter abgesenkt werden. Auch Patienten, die eben bereits einen Schlaganfall hatten, bei denen muss man ebenfalls das LDL-Cholesterin deutlich tiefer absenken. Dort gilt bei den Neurologen eine Grenze von 1,8 Millimol pro Liter. Also Sie sehen, es ist nicht ein statischer Wert, den wir anstreben, sondern der Cholesterin-Zielwert richtet sich nach den zugrunde liegenden Erkrankungen, nach den zugrunde liegenden Befunden. Wir empfehlen zum Beispiel auch Patienten mit erhöhten Cholesterinwerten, dass man eine Ultraschalluntersuchung der Halsschlagader durchführt. Die Halsschlagader liegt ja sehr oberflächlich und ist in der Ultraschalluntersuchung sehr gut zugänglich. Und wenn man dort eben bereits Ablagerungen findet, dann führt es dazu, dass wir sehr viel tiefere Cholesterinwerte bereits empfehlen. Und so ist diese sogenannte Carotis-Duplex-Untersuchung mit Ultraschall eine sogenannte erweiterte Risikostratifizierung, die man empfehlen kann, um den Cholesterin-Zielwert besser zu definieren bei Patienten, die eine Vorsorgeuntersuchung machen.
Gibt es denn eigentlich eine genetische Veranlagung für hohe Cholesterinwerte?
Ja, es gibt sogar eine sehr starke genetische Veranlagung. Wir sehen das sehr häufig, dass ganze Familien zu hohe Cholesterinwerte aufweisen. Es gibt dann auch einen Namen dafür, die sogenannte familiäre Hypercholesterinämie. Es gibt dafür einen Score, wo man das Risiko berechnen kann, ob man vielleicht da selbst betroffen ist. Und der ist eigentlich relativ einfach. Einerseits richtet sich es natürlich nach den Cholesterinwerten. Wenn das LDL-Cholesterin deutlich über 5 Millimol pro Liter ist, wäre das schon mal ein Indiz. Vor allem aber auch, wenn Verwandte ersten Grades, also vor allem die Eltern, wenn der Vater einen Herzinfarkt hat im Alter unter 55 Jahre oder die Mutter im Alter unter 60 Jahre, wäre das bereits ein Indiz dafür, dass hier familiär unter Umständen etwas vererbt wird mit erhöhten Cholesterinwerten. Aber es gibt dann auch besondere Phänomene an der Haut, sogenannte Xanthelasmen. Das sind gelbe Erhebungen, vor allem an den Augenlidern, die eben doch sehr eindrücklich sind. Die sind assoziiert, diese Phänomene, mit familiärer Hypercholesterinämie, mit sehr hohen Cholesterinwerten oder auch Erhabenheiten an den Strecksehnen der Fingergrundgelenke oder auch an der Achillessehne. Wenn man solche unerklärten Phänomene bei sich entdeckt, sollte man das mal mit dem Arzt anschauen. Das können tatsächlich Hinweise sein auf eine familiäre Hypercholesterinämie.
Was raten Sie denn Ihren Patientinnen und Patienten? Also, wie bekommen Sie den Cholesterinwert, wenn er zu hoch ist, am schnellsten wieder runter?
Auch hier richtet sich das nach der zugrunde liegenden Erkrankung. Patienten, die zu uns kommen mit einem Herzinfarkt beispielsweise, bei diesen Patienten muss man sehr, sehr rasch und sehr aggressiv die Cholesterinwerte absenken. Und das geht natürlich nur mit hochdosierten Cholesterinsenkern, mit Medikamenten, die vor allem die Cholesterinproduktion in der Leber dämpfen. Allen voran verwenden wir hier die sogenannten Statine. Das sind die die Standard-Cholesterinsenker, die eben in der Leber Cholesterinsenkung deutlich reduzieren. Das ist eine der am besten untersuchten Substanzklassen. Es gibt seit vielen, vielen Jahren. Hunderttausende Patienten wurden hier in Studien untersucht und hier ist der Nutzen sehr, sehr klar belegt. Bei circa 10% der Patienten, die mit Statinen behandelt werden, kommt es zu muskelkaterartigen Beschwerden, vor allem in den Oberschenkeln. Man kann dann unterschiedliche Statine versuchen. Wenn das Ergebnis nicht befriedigend ist, gibt es sehr gute alternative Möglichkeiten, hier mit Medikamenten den Cholesterinwert aggressiv zu senken. Einerseits mit Ezetimib, dieses Medikament hemmt die Aufnahme von Cholesterin auf dem Darm, sodass das Cholesterin einfach ausgeschieden wird wieder. Das kann man auch sehr gut kombinieren, dieses Ezetimib mit den Statinen. Wenn das auch nicht gut toleriert wird aufgrund eben von Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, dann gibt es noch andere Möglichkeiten, die sogenannte Bempeduinsäure. Das ist eine relativ neue Substanz, die ebenfalls weniger diese muskelkaterartigen Schmerzen eben der Statine auslöst. Wenn auch das noch nicht richtig funktioniert, wenn der Patient hier Nebenwirkungen verspürt oder die Cholesterinsenkung noch nicht die Zielwerte erreichen konnte, dann haben wir auch die Möglichkeit, sogenannte PCSK9-Hämmer einzusetzen. Das sind Medikamente, die der Patient in der Regel alle 2 Wochen selbst injiziert unter die Haut. Hier hat man eben dann kaum Nebenwirkungen, keine Muskelschmerzen und erreicht eine sehr aggressive Cholesterinsenkung, sodass man hier wirklich ein ganzes Portfolio an unterschiedlichen Medikamenten zur Verfügung hat und wirklich jedem Patienten etwas anbieten kann. Auch solche Patienten, die früher eben Statine absetzen mussten, können wir damit heute sehr gut behandeln. Und wie eingangs schon erwähnt, gibt es weitere Medikamente in Entwicklung, wo man eben auch noch andere Blutfettwerte wie eben das Lipoprotein klein a dann ganz gezielt behandeln wird können. Das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik. Diese Medikamente werden wohl erst so in 3 bis 4 Jahren zur Verfügung stehen. Und wenn Patienten nur zu uns kommen zur Vorsorgeuntersuchung, wenn jetzt nicht Gefahr im Verzug ist, wie nach einem Herzinfarkt beispielsweise, dann ist nicht unbedingt erforderlich, dass man gerade mit einer aggressiven Medikation einsteigt. Dann kann man sicherlich zuerst versuchen, speziell wenn die Cholesterinwert des LDL-Cholesterin zwischen 3 und 4 oder 3 bis 5 liegt, das mit einer cholesterinarmen Diät etwas besser einzustellen. Man muss aber wissen, dass eben das meiste Cholesterin, 80%, eben von der Leber selbst produziert wird und nur ein sehr untergeordneter Teil wirklich mit der Nahrung zugeführt wird. Wir alle kennen die mediterrane Diät, eben dass man möglichst wenig Fleisch, sondern mehr Fisch konsumiert. Beim Fisch möglichst fettreicher Lachs zum Beispiel oder Forelle. Thunfisch wäre geeignet. Dort sind sehr viele Omega-3-Fettsäuren drinnen, die auch das Potenzial haben, Cholesterin etwas abzusenken. Hülsenfrüchte sind auch und Ballaststoffe können hier helfen, dass das Cholesterin ausgeschieden wird, mehr und nicht so stark resorbiert wird im Körper. Äpfel zum Beispiel sind auch natürliche Cholesterinsenker, die das ein bisschen dämpfen können. Ingwer hat einen gewissen Effekt, dass eben Cholesterin zu Gallensäuren umfunktioniert wird und dann ausgeschieden wird. Auch Walnüsse oder Sonnenblumenkerne können die Aufnahme von Cholesterin aus der Nahrung verringern. Produkte wie Knoblauch, Zwiebellauch, Bärlauch können die Produktion von Cholesterin etwas hemmen und natürlich auch eben, wie schon erwähnt, Ballaststoffe, Haferflocken, Vollkornprodukte oder eben auch Tomaten oder Bananen. Also es gibt tatsächlich mit der Ernährung ein gewisses Potenzial, die Cholesterinwerte in einem aber eher überschaubaren Rahmen günstig zu beeinflussen. Und wie gesagt, das ist geeignet für die Patienten, die eben nicht massiv erhöhte Werte haben und bei denen es auch nicht erforderlich ist, hier diese ganz aggressive Cholesterinsenkung durchzuführen.
Nun gibt es ja auch Medikamente, die man vielleicht einnehmen muss, die den Cholesterinspiegel steigen lassen. Wie kann man denn hier vorgehen?
Es kommt immer darauf an, wie wichtig die Einnahme von so einem Medikament für die Patienten ist, natürlich. In der Kardiologie interessieren uns hier Beta-Blocker, die das machen können, aber ehrlicherweise sind das eher ältere Beta-Blocker, Antiarrhythmika, zum Beispiel das Sotalol, das aber nur noch sehr selten verwendet wird. Bestimmte Diuretika können auch den Cholesterinwert etwas erhöhen. Wenn man das aber nicht vermeiden kann, dass man dieses Medikament geben muss, muss man dann eben noch zusätzlich das Cholesterin entsprechend einstellen. Es gibt aber noch andere Medikamente, zum Beispiel die Antibabypille oder auch Antiepileptika, also bei Patienten, die epileptische Anfälle haben, die natürlich eben diese Medikamente sehr dringend brauchen und entsprechend kann man das dann nicht einfach absetzen. Auch bei Patienten mit HIV zum Beispiel kann man die Medikamente gegen diesen Virus nicht einfach absetzen und entsprechend muss man dann eben noch ein Medikament dann teilweise dazugeben, um die Cholesterinwerte wieder auf vernünftige Bereiche zurückzuführen.
Welche Rolle spielt denn eigentlich Stress im Zusammenhang mit dem Cholesterinwert?
Wenn man sich aufregt, werden Stresshormone freigesetzt, eben zum Beispiel Adrenalin, Cortisol. Und das hat tatsächlich negativen Einfluss auf Cholesterin. Das kann die Cholesterinwerte erhöhen. Aber natürlich, jeder Mensch ist Stress ausgesetzt. Man kann das nicht gut verhindern. Auch hier wird man versuchen, eben durch die zuerst erwähnten Maßnahmen, die Cholesterinwerte zu dämpfen, sei es durch Diät, spezielle Ernährungsmaßnahmen oder eben ansonsten mit Medikamenten.
Was würden Sie denn raten? Also wie oft sollte man seine Cholesterinwerte überprüfen lassen?
Wenn in der Familie bereits bekannt ist, dass es eine gewisse Neigung und Vererblichkeit gibt von erhöhten Cholesterinwerten, sollte man tatsächlich schon im Jugendalter das erste Mal diese Werte überprüfen lassen. Wenn die Werte mal gut eingestellt sind, dann ist es ausreichend, wenn man noch nie einen Herzinfarkt hatte, noch nie Probleme hatte, das vielleicht alle 5 bis 10 Jahre durchführen zu lassen, weil mit zunehmendem Alter auch die Cholesterinwerte ansteigen. Patienten, die eben einen Herzinfarkt hatten oder einen Schlaganfall, bei denen wird man schon einmal im Jahr sicherlich diese Cholesterinwerte überprüfen, sofern sie denn im Zielbereich liegen. Wenn man noch in der Einstellungsphase ist, wenn man gerade erst begonnen hat, nach einem Herzinfarkt beispielsweise mit einem Medikament, wird man nach 2 bis 3 Monaten das nochmals überprüfen, ob die Zielwerte erreicht sind. Ansonsten muss man eben die Dosis unter Umständen anpassen. Das ist bei jedem Patienten individuell eben einzustellen. Beim eingangs erwähnten Lipoprotein klein a, diesem neuen Blutfettwert, der doch eine große Bedeutung hat, da empfiehlt man, dass man einmal im Leben diesen Wert bestimmt. Wenn der normal ist, muss man den auch nicht nochmal kontrollieren. Aber wenn man eben weiß, der Vater oder Mutter hatten schon erhöhte Lipoprotein klein a Werte, dann sollte man das sicher auch mal machen.
Vielen Dank, Herr Professor Fröhlich, für die Informationen.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.